Deutschlandfunk Nova. Update mit Ralf Günther.
Da reibst du dir die Augen und glaubst es nicht. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt im Schlagabtausch mit unserem deutschen Auswärtigen Amt bei X. Er postet ein Video über Seenotrettung im Mittelmeer, in dem es darum geht, dass die NGOs dort auch durch deutsche Steuergelder unterstützt werden und fragt, weiß das eigentlich die deutsche Öffentlichkeit? Und das Auswärtige Amt antwortet, ja, das nennt sich Menschenleben retten. Das ging dann noch weiter, unter anderem mit dem Vorwurf, Musk würde der AfD in die Karten spielen, so kurz vor den Wahlen in Bayern und Hessen und. Und wir wollen gleich in dieser Episode des Update-Podcasts wissen, wie ist das eigentlich geregelt mit dem Steuergeld für Rettungsschiffe und könnte es irgendwann auch wieder eine italienische oder sogar europäische Seenotrettung im Mittelmeer geben, hört ihr gleich. Außerdem Thema zum Tag der deutschen Einheit, immer noch viel Ungleichheit. Chefs und Chefinnen in Unternehmen in Ostdeutschland sind nämlich immer noch meistens Menschen aus Westdeutschland.
Es ist aber auch gut erforscht, dass es an der Mentalität der Ostdeutschen liegen könnte. Also dass Ostdeutsche mit einer gewissen Bescheidenheit, mit einer gewissen Genügsamkeit durchs Leben gehen.
Das wird Josa Manja-Schlegel von der Leipziger Volkszeitung sagen und auch begründen in dieser Podcast-Episode. Außerdem spülen wir Gläser und zwar mit kaltem statt mit warmem Wasser. Und ihr ahnt es?
Tatsächlich kalt spülen, so wie das in den Bierzelten gemacht wird, ganz häufig, das ist ziemlich kritisch.
Warum wird's dann gemacht? Beim Oktoberfest in München, hört ihr im Update-Podcast vom 2. Oktober 2023.
Deutschlandfunk Nova.
Die Diskussion rund um die Rettungsschiffe ist Jahre alt, aber die Diskussion über staatliche Hilfen für private Seenotrettungs-NGOs, die ist dieses Wochenende so richtig angefacht worden. Elon Musk, der hat sich einen kleinen Schlagabtausch mit dem deutschen Auswärtigen Amt geliefert und natürlich ist das auch ein Thema in Berlin. In der Union, da gibt es inzwischen einige Politiker, die fordern, kein Steuergeld mehr für Seenotrettungsorganisationen. Die Geschäftsführerin von CI, die neben Spenden auch Geld vom Staat bezieht, sieht das anders. Jutta Wieding heißt sie.
Es ist sehr deutlich belegt, dass auch in Fällen, wo kein einziges ziviles Rettungsschiff im Einsatz ist, sich Menschen auf den gefährlichen Weg machen. Und es führt einfach bloß dazu, dass mehr Menschen ertrinken.
Wir lassen uns das jetzt genauer erklären von Gudula Geuter aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Gudula, wie ist denn die aktuelle Regelung? Also wie viel Geld bekommen Seenotrettungsorganisationen vom deutschen Staat?
Es hat einen Bundestagsbeschluss gegeben im vergangenen Jahr 2022. Julian Palke von den Grünen sagt, das ist im Moment die einzige Quelle, ich habe das nicht verifizieren können, dass da auch Unionspolitiker an diesem Bundestagsbeschluss mitgewirkt hätten. Und demnach können bis zu 2 Millionen Euro pro Jahr fließen und umsetzen muss das Auswärtige Amt. Bisher fließt noch kein Geld, aber es sind Anträge bewilligt und zwar konkret 2 Anträge zur Seenotrettung für SOS Humanity und für CI. Und daneben soll aus demselben Topf auch die italienische NGO Sant'Egidio Geld bekommen. Die kümmert sich um die Versorgung von Geretteten an Land. Soweit so abstrakt, um die Zahlen mal konkreter zu machen. SOS Humanity sagt selbst, dass sie 790.000 Euro bekommen, CI 390.000. Und die sagen, diese 390.000, das seien 2 Einsätze. Damit wird zumindest für diese Organisation auch klar, die ganz wesentlichen Einnahmen sind andere, nämlich vor allem Spenden.
Wer sich ein bisschen in der Schifffahrt auskennt, der weiß, dass es alles viel, viel teurer da mit den Schiffen rauszufahren. Wie wird das aktuell in Berlin diskutiert, in der Opposition und innerhalb der Bundesregierung?
Opposition ist ja unter anderem die CDU/CSU und Wolfgang Schäuble hatte sich geäußert und in der Folge hat auch der Vize der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadefuhl, gesagt, er versteht, dass die italienische Regierung verärgert ist darüber, dass Deutschland private Rettungsvereine unterstützt. Und er hat der Welt gesagt, faktisch, wenn natürlich auch ungewollt, ermöglichen die Rettungsorganisationen den menschenverachtenden Schleuserbanden deren Geschäft. Dafür sollte kein deutsches Steuergeld verwendet werden, soweit das Zitat. Und dem widerspricht unter anderem Dirk Wiese, SPD-Fraktionsvize. Er sagt, es sei erschütternd, solche Äußerungen aus der Union zu hören. Es gehe um Menschen, die am Ertrinken seien.
Es gab früher ja auch eine staatliche Seenotrettung von der italienischen Marine. Ist es denkbar, dass sowas nochmal wiederbelebt wird?
De facto ist das im Moment, wenn man sich die politische Diskussion in Italien sowieso, aber sonst auch in der EU anschaut, nicht realistisch. Das war die Aktion Mare Nostrum, eine Operation von Marine und Küstenwache in der Straße von Sizilien, die wenig mehr als ein Jahr, 2013-14, stattgefunden hat. Es gibt aber tatsächlich jetzt Diskussionen wieder um eine auch staatlich organisierte Seenotrettung, die allerdings in unterschiedliche Richtungen geht. Stefan Thome, der Parlamentsgeschäftsführer der FDP, das heißt also Regierungspartei, fordert so eine Seenotrettung und sagt dann aber, die Geretteten sollten in sogenannte Drittstaaten gebracht werden. Das heißt, man braucht Migrationsabkommen und gemeint damit ist wohl in der Regel die nordafrikanische Küste, wo die Leute hingebracht werden sollten. Anders die Linkspartei, deren fluchtpolitische Sprecherin Clara Bünger hält das nicht für realistisch, dass zum Beispiel nach Tunesien Menschen gebracht werden sollten und die Folge wäre dann eben, dass Menschen nach Europa kämen. Das käme Mare Nostrum wieder nahe, aber wie gesagt, das halte ich nicht für realistisch.
Gudula Geuter aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio über die Finanzierung von Seenotrettungsorganisationen auch mit Steuergeldern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also wenn ihr in Dresden, in Leipzig, in Chemnitz, in Rostock, Erfurt, Magdeburg arbeitet und euch die Biografie eurer Chefin oder eures Chefs genauer anguckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Chef oder die Chefin eben nicht aus Dresden, Leipzig und so weiter kommt, sondern eher aus Hamburg, aus Stuttgart, aus Frankfurt oder aus Köln. Auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung sind selbst in Ostdeutschland die meisten Führungspositionen nach wie vor von Menschen aus Westdeutschland, sogenannte Wessis, haben wir früher mal gesagt, besetzt. Und das ist nur ein Punkt von vielen Ungleichgewichten immer noch zwischen Ost und West, auf die jetzt kurz vor dem Tag der deutschen Einheit morgen viele hinweisen. Und wir gucken uns das genauer an. Das machen wir mit Josa Manja Schlegel, Reporter bei der Leipziger Volkszeitung, aufgewachsen in Weimar. Hi, grüß dich.
Hallo, danke für die Einladung.
Der Westen führt quasi den Osten. Ist das bei euch in Leipzig und Umgebung, bei deinen Freunden, in deinem Umfeld ein Thema? Oder denkt ihr eher, doch, ist doch egal, woher die Führungskräfte kommen, Hauptsache sie machen einen guten Job?
Das ist eine großartige Frage und es ist ja auch eine alte Frage, die über die Führungskräfte, ich glaube, die kann man schon seit 30 Jahren diskutieren. Und je länger wir das machen und je länger man sich auch darüber empört, desto mehr frage ich mich, ob das nicht auch ein ganz schön westdeutscher Reflex ist, sich darüber aufzuregen. Ja. Wenn ich zu Hause in Thüringen von solchen Statistiken erzähle, dann zucken manche auch mit den Schultern, weil völlig klar ist, dass Arbeit nicht unbedingt das ganze Leben ist. Mhm. Und manchmal glaube ich, man müsste mal die ostdeutschen Männer, die es nicht bis ganz nach oben geschafft haben, einfach mal fragen, ob das so ein Riesenproblem für sie ist. Viele setzen ja in ihrem Leben da auch einfach andere Prioritäten. Es ist erwiesen, dass ostdeutsche Männer viel länger, viel häufiger in Elternzeit gehen. Und mein Gefühl ist manchmal, dass diese Ostmänner auch ganz froh sind, dass da ein Wessi da oben die ganzen Überstunden macht, während sie ganz glückselig den Kinderwagen durch ihre noch relativ günstige Stadt fahren.
Aber es ist ja bekannt, dass in den 90ern zum Beispiel nach der Wiedervereinigung viele Führungspositionen im Osten, ja, auch in der Verwaltung, in der Justiz zum Beispiel, mit Leuten aus dem Westen besetzt wurden. Wie kann es sein, dass es heute immer noch so ist? Was weiß man darüber?
Ach, da kommt eigentlich ganz viel Ostdeutsches zusammen. Also zum einen ist es natürlich eine Geldfrage. In ostdeutschen Familien ist weniger Geld. Man hatte viel weniger Zeit, Geld anzuhäufen. Also kann ich auch meine Kinder viel seltener auf eine Privatschule oder eine Elite-Uni schicken, die dann meine Kinder vielleicht auch in irgendeine Führungsetage führt. Das wird dadurch weniger wahrscheinlich einfach. Ja. Es ist aber auch gut erforscht, dass es an der Mentalität der Ostdeutschen liegen könnte. Also dass Ostdeutsche mit einer gewissen Bescheidenheit, mit einer gewissen Genügsamkeit durchs Leben gehen. Ich denke, es konkret nicht an Pegida-Demonstranten, die man dann vielleicht direkt im Kopf hat mit einem deutschlandfarbenen Anglerhut auf dem Kopf, aber so die breite, vielleicht ein bisschen zu schweigsame Mehrheit. Und diese Mentalität, hilft in meinen Augen auch nicht unbedingt dabei, in eine Führungsetage zu kommen. Also man könnte auch sagen, den Ostdeutschen fehlen ein bisschen die Ellenbogen.
Ja. Aber wenn sie denn wollen, würden, so ein Wechsel in Führungspositionen geht ja nicht von heute auf morgen. Und ich bin mir sicher, es gibt viele, die sagen, ich würde das absolut machen. Ich würde es wahrscheinlich sogar besser machen als meine Chefin oder mein Chef aus dem Westen. Was müsste man denn aus deiner Sicht tun, damit langfristig mehr Ostdeutsche die Chance haben auf leitende Jobs und dazu auch ermutigt werden, sich darauf zu bewerben?
Also erstmal danke, dass du die Genügsamkeit nochmal abräumst. Natürlich will ich das auch nochmal betonen, werden Ungleichheiten wie Einkommensunterschiede oder die Frage, ja, wer gestaltet eigentlich unser Land oder unsere Jobs, die werden natürlich noch verfestigt, dadurch, dass wenig ostdeutsche Chefs gibt. Und man muss sich natürlich fragen, wie kriegt man die Ostdeutschen dazu, ja, sich vielleicht einerseits mehr dafür zu interessieren, aber dann im zweiten Schritt auch dort zu landen, fällt dann immer sehr, sehr schnell der Begriff, den ich gar nicht mehr hören kann, nämlich die Ostquote. Hm. Es kommt mir schon fast vor wie eine ganz, ganz uralte Idee. Ich bin da auch gar kein Fan mehr von. Ich war es vielleicht mal, aber es erscheint mir einfach zu kompliziert, diese sehr dynamische ostdeutsche Identität, ja, so festzuzurren, dass man auch wüsste, ob einer in Bayern geboren sein kann, in Sachsen aufgewachsen ist und dann in Frage kommt. Und zweitens weiß ich auch aus meinem Umfeld, dass viele Ostdeutsche so eine Quote gar nicht wollen würden. Also nochmal Stichwort Ellenbogen. Ich glaube, um den Osten zu stärken, braucht es eigentlich eher hintergründige Initiativen. Also mir gefällt die Idee, die heute wieder in den Medien ist, von Carsten Schneider, dem Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, der vorschlägt, dass jeder Volljährige in Deutschland 20.000 Euro bekommt. Und das Geld, woher will er das nehmen? Aus einer gestiegenen Erbschaftssteuer. Also da würde ganz konkret in so einer Robin Hood-Manier westdeutsches, über viele Jahrzehnte vererbtes Geld auf ostdeutsche Konten wandern, ohne dass das so klar so benannt wird. Deshalb wäre das eine Idee, die ich eigentlich ganz gut fände und die dem Osten auch helfen würde.
Und sag noch ganz schnell, dein Chef, deine Chefin, sind die aus Ostdeutschland oder aus Westdeutschland bei euch?
Meine Chefin ist Westdeutsch und da bin ich auch ganz, ganz glücklich drüber und ich höre es wirklich unglaublich selten, dass jemand sich über seinen westdeutschen Chef beschwert. Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, es geht eher darum, dass man sich fragt, warum sind so wenig ostdeutsche Chefs, also muss man eher darauf gucken und nicht auf die bösen Wessis schimpfen, das hat dem Osten noch nie geholfen.
Josa Manja Schlegel, Reporter bei der Leipziger Volkszeitung über viele Wessi-Chefetagen in Ossi-Unternehmen, auch heute noch, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew. Andere Außenminister in Kiew. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch andere wichtige EU-Spitzen in Kiew. Das gab es in letzter Zeit öfter. Aber dieses Mal sind gleich eine ganze Menge an EU-Politikerinnen und Politikern, die zusammen in Kiew sind. Die EU hatte alle Außenministerinnen und Außenminister der 27 EU-Länder zu einem Treffen in der ukrainischen Hauptstadt eingeladen, zusammen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Dieses Treffen, das ist wirklich besonders.
Ja, das ist schon besonders, dass so viele hochrangige europäische Politikerinnen und Politiker gleichzeitig nach Kiew gekommen sind. Auch wenn es tatsächlich nicht die Außenministerinnen und Außenminister aller 27 EU-Länder waren. Einige haben sich vertreten lassen aus unterschiedlichen Gründen. Trotzdem haben alle Seiten von einem historischen Treffen gesprochen. Historisch, weil es noch nie so ein gemeinsames EU-Außenministertreffen in einem Land außerhalb der EU gab. Das hat auch der gastgebende ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gesagt. Er hat betont, aktuell liege die Ukraine zwar noch außerhalb der EU-Grenzen,
aber innerhalb der zukünftigen Grenzen der Europäischen Union. Und dies an sich ist eine Botschaft der Unterstützung, der uneingeschränkten Unterstützung, dass sich die Europäische Union zur Ukraine ausdehnt, wofür wir sehr dankbar sind.
Und in diese Richtung haben auch mehrere EU-Außenministerinnen gesprochen, dass es so viel Gemeinsamkeiten mit der Ukraine gibt. Zum Beispiel hat Frankreichs Außenministerin gesagt, die Ukraine gehöre zur europäischen Familie.
Das klingt nach viel Solidarität, auch um Symbolik ging es sicherlich bei diesem Treffen. Gab es auch konkrete Beschlüsse?
Nein, das Ganze, das war als informelles Treffen angesetzt. Bei diesen Treffen wird in der Regel nichts beschlossen und es war auch kein EU-internes Treffen, weil Kuleba bei allen Gesprächen dabei sein sollte. Da ging es dann tatsächlich viel um ein Zeigen von Solidarität mit der Ukraine nach mehr als 1,5 Jahren russischem Angriffskrieg, der nicht nur die Ukraine zermürbt. Und es ging auch um ein gemeinsames Brainstorming, so hat es der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell genannt.
Okay, Brainstorming, über welche Themen?
Erstens über die weitere Annäherung der Ukraine an die EU. Die Ukraine ist ja Beitrittskandidat unter Auflagen, drängt aber darauf, dass die Beitrittsgespräche bald starten können. Diesen Start könnte die EU noch dieses Jahr beschließen, das müsste aber einstimmig sein. Und die EU fordert von der Ukraine auch noch weitere Reformen vorher, unter anderem bei der Korruptionsbekämpfung oder in der Justiz. Und zweitens war es ein Brainstorming über weitere Hilfen für die Ukraine, auch militärische. Da hat zum Beispiel Außenministerin Annalena Baerbock für einen sogenannten Winterschutzschirm geworben, damit die Ukraine sich gegen die verstärkten russischen Angriffe, die für den Winter befürchtet werden, Angriffe auf die Energieversorgung, damit sich die Ukraine da besser wehren kann, mit mehr Luftverteidigung und auch mehr Stromgeneratoren.
Jetzt lesen wir heute, die Unterstützung für die Ukraine scheint zu bröckeln. Du hast auch schon gesagt, anders als es sicherlich geplant war, waren nicht alle 27 Außenministerinnen und Minister in Kiew. Also wie stark bröckelt die Unterstützung tatsächlich?
Also, dass Ungarn nur einen Vertreter für seinen Außenminister nach Kiew geschickt hat, das war jetzt keine große Überraschung. Die ungarische Regierung wird ja schon länger in der EU kritisiert wegen eines eher pro-russischen Kurses. Aber dass auch der polnische Außenminister nicht gekommen ist, wird von Beobachtern als schlechtes Zeichen gewertet. Selbst wenn die Entschuldigung nach ukrainischen Angaben war, dass er krank war. Polen war eigentlich immer ein starker Unterstützer der Ukraine, aber steckt jetzt im Endspurt vor der Wahl in 2 Wochen. Und im Wahlkampf sind die teuren Militärhilfen für die Ukraine ein großes Thema und auch die Sorge, dass ukrainische Getreideimporte den eigenen polnischen Bauern die Preise kaputt machen. Und ganz ähnliche Sorgen gibt es jetzt auch relativ neu um die Slowakei. Da hat am Wochenende Ex-Premier Robert Fico die Wahl gewonnen. Der hatte sich im Wahlkampf auch gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen und auch gegen eine baldige EU-Mitgliedschaft. Es ist jetzt noch nicht sicher, ob Fico wirklich eine Regierungskoalition zusammenbekommt. Aber falls ja, könnte die EU mit der Slowakei noch ein neues Sorgenkind bekommen. Bei ihrem Ukraine-Kurs.
In Kiew waren heute sehr viele Außenministerinnen und Außenminister der EU zu Besuch, um ihre Solidarität mit dem angegriffenen Land zu zeigen. Aber die Solidarität bei einigen EU-Ländern bröckelt allmählich. Informationen waren das aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion von Britta Wagner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also wer mit der Hand Geschirr spült, der weiß, heißes Wasser hilft, ne? Und die Spülmaschine ist auch so schlau und bietet uns Waschgänge so bei 40 oder 60 oder 70 Grad sogar an, weil es das Fett besser löst. Kaltes Wasser? Schwierig. Auch wegen der Keime. Und trotzdem tun sie es. Die Wirte und Wirtinnen auf der Wiesen auf dem Münchner Oktoberfest wird kalt gespült. Ist das nur bayerische Sturheit, einfach grob fahrlässig, oder folgt das am Ende doch einer nachvollziehbaren Logik? Stefan Beuting hat sich auf die Suche nach einer Antwort gemacht.
3, 2, 1 und Ortshaft ist auf der friedliche Wiesen.
Hippie, Ortshaft, jawohl.
Ja, Ortshaft ist.
Moment, Musik mal eben weg. Hört ihr das auch? Sind das am Ende diese kleinen Viren und Mikroben, die sich hier freuen, dass auf der Wiesen kalt gespült wird?
Man kann eigentlich nicht so wirklich eine Temperaturspanne angeben, weil das sehr stark davon abhängt, welchen Mikroorganismus ich habe. Aber tatsächlich kalt spülen, so wie das in den Bierzelten gemacht wird, ganz häufig, das ist ziemlich kritisch.
Sagt Mikrobiologe Dirk Bockmühl. Und wenn er sagt kritisch, dann meint er nicht kritisch für die Mikroben. Der Münchner Kaffeebetreiber Carlos Vogel hat vor 9 Jahren eine Facebook-Seite ins Leben gerufen. Der Titel: Kaltspülung Stopp. Er versteht nicht, warum er und viele andere, die eben nicht im Wiesenzelt ausschenken, heiß spülen müssen und dass das die Wiesenwirte und das Gesundheitsamt München so völlig kalt lässt. Und damit ist er nicht allein.
Die Routine beim Gläserspülen sieht so aus, dass sie mit warmem Wasser und einem Gastrospülmittel, was den Bierschaum nicht angreift, weil bei Spüli kippt das sofort weg, vorspülen und dann mit klarem, kaltem Wasser nachspülen.
Philipp Petri, Wirt der Kult-Kölsch-Kneipe Backes in Köln. Für ihn erstmal nicht nachzuvollziehen, warum die KollegInnen vom Oktoberfest hier ausgerechnet an der Wassertemperatur sparen.
Ich meine letztendlich seit Corona, wo wir alle irgendwie uns mit Hygiene beschäftigen müssen und zu Hause spült man ja sowieso auch mit warmem Wasser, denke ich, es ist einfach hygienischer, mit warmem Wasser und einem gewissen Spülmittel zu spülen.
Philipp Petri erzählt mir noch, wie das bei ihm abends abgeht, wenn eine Band spielt, der Laden brechend voll ist, die Gläser vor allem schnell sauber werden müssen, auch Lippenstift und Labello abgehen sollen, dass dann eben für ihn an warmem bis heißem Wasser kein Weg vorbeiführt.
Ey, ganz ehrlich, also mein Onkel Peter beispielsweise, der hier in der Merowingerstraße den Laden hat, der hat sich während Corona extra eine Gastrospülmaschine angeschafft für die Gläser. Da wird das dann halt, keine Ahnung, mit 90 Grad wird das da durchgejagt.
Das sieht übrigens auch Mikrobiologe Dirk Bockmühl so.
Die sind auch strengstens empfohlen, auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
Ein Mikrobiologe, ein Institut, Backes wird Philipp Petri und der gesunde Menschenverstand. Und auf der anderen Seite, bayerisch kaltgespülte Sturheit? Nicht ganz. Erstmal, schlanke Kölschgläser spülen sich anders als Maßkrüge. Während ein leerer Maßkrug allein 1,3 Kilogramm wiegt, ist es bei den kleinen Kölschgläsern nur etwa ein Zehntel. Richtwerte 122 bis 130 Gramm. Dementsprechend nimmt so ein Maßkrug auch viel Energie auf vom warmen Wasser und bräuchte dementsprechend lange zum Abkühlen. Oder würde das nächste Bier erwärmen. Das will keiner. Aus diesem Grund gibt es auf der Wiesn und auf anderen Volksfesten spezielle Kaltspülkästen, durch die die Krüge auf einem Laufband fahren. 10 bis 15 Grad Wassertemperatur, dazu ein spezielles chlorhaltiges Spülmittel. Johannes Bogner, Leiter des Zentrums Klinische Infektiologie der LMU München, hält dieses Verfahren für sicher. Er hat der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass wenn überhaupt etwas an den Gläsern haften bliebe, dann keine Erkältungs- oder Coronaviren, sondern allenfalls Fäkalkeime. Das werde aber hier gerade nicht beobachtet und deswegen glaubt er, Wiesengrippe und Kaltspülvorliebe, das habe gar nichts miteinander zu tun. Und das Institut für Risikobewertung gibt am Ende der Kaltspültechnik ebenfalls seinen Segen. 2 Mikrobiologen, 3 Antworten. Gastronomen diesseits und jenseits der Wiesenzelte. Wissenschaft versus Bauchgefühl. Und das schlichte Kruggewicht, all das spült hier quasi mit rein. Und auch die Tatsache, dass Hygiene seit jeher nur zum Teil wissenschaftlich gedacht wird und im Alltag vielmehr intuitiv.
Ob es jetzt nur fürs Gefühl ist oder ob es tatsächlich irgendwas bringt, aber ich würde mich persönlich selber fühlen, wenn man mit warmem Wasser spült.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.